HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Von Frankfurt aus hat sich am Donnerstag ein Konvoi mit Hilfsgütern auf den Weg ins Hochwassergebiet in Slowenien gemacht. Und einer der Organisatoren ist Tobias Schott aus Rottgau im Kreis Offenbach. Die Gruppe kennt und schätzt sich aus dem Ahrtal. Es sind alles Menschen, die dort nach der Flutkatastrophe geholfen haben. Einige tun es bis heute. Daraus ist ein Bündnis entstanden, das schnell zur Stelle ist, wenn es gebraucht wird. Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Auf dem Gelände des Industrieparks in Frankfurt-Höchst werden mit dem Gabelstapler die letzten Paletten auf die Ladefläche eines LKW gehoben. Es sind große Behälter, Würfel, die jeweils 1000 Liter fassen. Im slowenischen Notstandsgebiet sollen sie helfen, die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern. Tobias Schott sieht beim Verladen zu. Er wirkt zufrieden. Der Mann aus Rottgau und ein gutes Dutzend Mitstreiter haben die Hilfsaktion in wenigen Tagen auf die Beine gestellt. Sie sind inzwischen ein eingespieltes Team.
Wir sehen sowas im Fernsehen, kriegen es in den Nachrichten mit. Und dann haben wir unsere WhatsApp-Chats. Dann wird kurz rumtelefoniert und gefragt, was machen wir, und dann geht's eigentlich auch schon los.
2 große und 4 kleine Laster haben sie beladen, mit so ziemlich allem, das den Menschen im Hochwassergebiet nun helfen kann.
Die Grunddinge des Lebens, die haben wir auf dem LKW.
Schaufeln zum Beispiel, Gummistiefel, Arbeitshandschuhe, auch Verbandszeug. Die Gruppe weiß, was den Menschen in Slowenien jetzt nützt. Alle, die dabei sind, haben nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen. Dort haben sie sich kennengelernt und tun sich seitdem zusammen, wenn Menschen in Not geraten und ihre Hilfe gefragt ist. Daniela Neuendorf hat zum Beispiel die Wasserbehälter beschafft. Sie kommen von ihrem Arbeitgeber, dem Bayer-Konzern. Was genau das Team in Slowenien erwartet, ist schwer zu sagen. Aber Neuendorf ahnt, worauf es ankommen wird.
Wir haben auf dem Auto quasi alles dabei, aber schwerpunktmäßig kümmern wir uns mit den LKWs jetzt um die Stromversorgung, um Trinkwasserversorgung und um Abschlepp- und Freischneidearbeiten.
Wenn im Einsatzgebiet zum Beispiel ein Baum die Straße versperrt, dann wird die Kettensäge angeworfen. Erstmal führt der Weg aber zu einer gut erreichbaren Lagerhalle nahe der Stadt Celje. Wie es dann weitergeht? Das ist offen. Neuendorf kennt das schon.
Wir werden immer gefragt, ja, wo schlaft ihr denn, was esst ihr denn, wo könnt ihr euch duschen und so. Das wissen wir alles noch nicht. Also wir sind darauf vorbereitet, dass wir uns komplett selbst versorgen. Wir haben Sprit für mehrere Tage dabei, wir sind stromautark und ja, wir haben alle Luftmatratzen dabei und wir gucken, was passiert.
Für Helfer Dennis Brandt ist das zum Lebensentwurf geworden. Er gehört zu den sogenannten Dachzeltnomaden.
Wir sind zum Großteil Leute, die in ihrem Auto oder auf ihrem Auto wohnen, sind mit unseren Fahrzeugen autark. Dadurch haben wir eine super Voraussetzung, um halt vor Ort helfen zu können, wo wir gerade gebraucht werden.
Nun also Slowenien. Eine Woche wollen die Helferinnen und Helfer bleiben. Erstmal. Das Improvisieren ist ihnen zur zweiten Natur geworden.
Hilfe für Slowenien auch von Frankfurt aus. Reporter Wolfgang Hetfleisch über einen Hilfskonvoi ins Hochwassergebiet. Im Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen soll ein Zwischenlager für radioaktiven Atommüll entstehen. Genauer gesagt in Würgassen in Nordrhein-Westfalen, das ist keine 5 Kilometer von der hessischen Grenze entfernt. Und daran gibt es auch bei uns auf hessischer Seite Kritik. Und jetzt auch wieder Proteste. Unser Reporter Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden ist an dem Thema dran und mein Kollege Uwe Beutler hat ihn im Gespräch gefragt, wieso das Thema jetzt gerade wieder hochkocht.
Das Thema, das wurde viele Jahre auf die lange Bank geschoben, jetzt gibt's aber seit gestern neue Erkenntnisse. Nach vielen kritischen Stimmen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen hat die Bundesregierung von einer Expertenkommission nochmal durchchecken lassen, ist das Gelände vom ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen wirklich geeignet für so ein Zwischenlager und ist es überhaupt notwendig? Ja, und das Ergebnis wurde gestern veröffentlicht. Es lautet, ja, dieses Zwischenlager ist aus Sicht der Expertenkommission des Bundes notwendig und sie hält den Standort Würgassen auch für sinnvoll. Das hat die Bürgerinitiativen vor Ort in Nordhessen, die gegen dieses Lager sind, natürlich gestern kalt erwischt, weil es jetzt sehr wahrscheinlich wird, dass das wirklich kommt. Ab 2029 könnte dort leicht bis mittelschwer radioaktiver Müll deponiert werden, solange bis ein echtes Endlager gefunden wird. Das kann schon mal 30 Jahre dauern und so lange soll Würgassen als Zwischenlösung herhalten für Atommüll aus ganz Deutschland.
Es gab ja auch Einwände, dass ein Zwischenlager in Würgassen nicht sicher wäre. Es liegt ja zum Beispiel direkt an einem Fluss, der Weser. Wie rechtfertigt das denn die Entsorgungskommission?
Ja, diese Einwände wurden von der Kommission ziemlich deutlich weggewischt. Da steht sinngemäß, ja, Würgassen liege zwar am Wasser, aber man könnte durch geeignete Baumaßnahmen das Zwischenlager ausreichend vor Hochwasser schützen. Ja, und auch Erdbeben seien dort unwahrscheinlich. Würgassen liegt nämlich laut geologischen Gutachten in einem Gebiet mit deutschlandweit geringster Wahrscheinlichkeit für Erdbeben. Außerdem stand dort, wie gesagt, schon ein Atomkraftwerk, das bis Mitte der 90er auch ohne Zwischenfälle betrieben wurde. Ja, und genau auf diesem Gelände soll jetzt die Zwischenanlage entstehen. Und das alles sind laut der Entsorgungskommission gute Gründe für das Lager in Würgassen.
Timo, was stört diese vielen Bürgerinitiativen gegen das Zwischenlager vor Ort denn eigentlich ganz genau?
Naja, grundsätzlich sagen viele Menschen dort, wir wollen kein Atommüll vor der Haustür. Das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Sie befürchten einfach Schäden für ihre Gesundheit und auch für die Umwelt. Ja, und der Bürgermeister der Stadt, in der Würgassen liegt, sagt, unser Ort sei nämlich gar nicht geeignet. Er begründet das zum Beispiel mit der Bahnanbindung in Würgassen. Die ist nur eingleisig befahrbar und dadurch sind aus Sicht von ihm viele Probleme vorprogrammiert. Denn Würgassen soll laut den Planungen von vielen Lastwagen und Zügen angefahren werden, die den strahlenden Schrott dann anliefern werden. Ja, und die Gegner des Projekts sagen, das würde unsere Bahnstrecken und auch unsere Straßen überlasten und auch in vielen Fällen blockieren.
Von den Menschen dort wird ja auch die hessische Landesregierung kritisiert. Was sagt die denn dazu?
Ja, bisher nicht viel und das stört viele Menschen in Nordhessen. Ja, Würgassen liegt zwar in NRW, aber nordhessische Städte wie Bad Karlshafen oder eben auch Trendelburg sind halt direkt nebendran und die Menschen dort fühlen sich von ihrer Regierung hier in Wiesbaden im Stich gelassen. Sie wünschen sich insbesondere mehr Einsatz von der zuständigen Umweltministerin Priska Hinz. Die Grünpolitikerin sagt zu ihrer Verteidigung, dass sie den Regierungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ja in einem Arbeitstreffen angeboten hätte, bei Studien mitzuwirken, die den Standort nochmal kritisch überprüfen. Das wurde laut ihr aber von der anderen Seite abgelehnt. Ja, und seitdem hält sie sich bei dem Thema sehr bedeckt. Auf eine HR-Anfrage heute hat sie bislang auch noch nicht reagiert. Jetzt könnte das Thema allerdings nochmal in die nächste Runde gehen, weil mehrere Umweltverbände und auch Kommunen in diesem Dreiländereck schon eine Klage angekündigt haben. Falls die Bundesregierung tatsächlich entscheidet, dass dort in Würgassen ein Zwischenlager entstehen soll. Mal schauen, wie sich die Landesregierung dann dazu verhält und ob sie sich am Ende dann doch noch deutlicher in der Thematik einschaltet.
Sagt Timo Kurt aus Wiesbaden im Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Beutler. Nein, die möchten wir hier nicht haben. Es geht um die asiatische Tigermücke. Aber die breitet sich zunehmend aus. In Hessen wurden bereits 4.225 Exemplare gezählt. Weil das Insekt ein potenzieller Krankheitsüberträger ist, wird nun auch die Bevölkerung zu seiner Bekämpfung aufgerufen. In Hessen wird nach den Tigermücken gesucht, und zwar im sogenannten Tigermücken-Monitoring. Reporterin Birgitta Söhling.
Sie ist klein, schwarz mit weißen Streifen und tagsüber extrem zudringlich. Die asiatische Tigermücke. Eingeschleppt durch Warenhandel breitet sie sich seit 2018 in Hessen aus und fühlt sich heimisch. Eine Folge des Klimawandels, sagt der Biologe Andreas Larem vom Landesamt für Gesundheit und Pflege.
Die Tigermücke ist wärmeliebend und wenn die Temperaturen sich stetig erhöhen, dann hat die Tigermücke natürlich auch bessere Bedingungen, die sie bei uns in Hessen vorfindet.
Wo sich die Tigermücke aufhält und wie sie sich ausbreitet, das will die neue Behörde beobachten, um die Bevölkerung vor Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel zu schützen. Denn sie kann tropische Viruskrankheiten wie das Zika- oder Denguefieber übertragen, auch wenn bisher in Hessen noch kein Fall bekannt ist. Andreas Larem.
Die Mücke kann auch überwintern bei uns. Wir haben hohe Temperaturen im Sommer und wir bekommen immer regelmäßig durch Reiserückkehrerinnen Viruseinträge, also diese tropischen Krankheiten, dann wieder eingeschleppt nach Hessen. Also das Potenzial besteht.
Seit 2021 stellen die Wissenschaftler deshalb systematisch Mückenfallen auf, die die Blutsauger durch einen Duftstoff anlocken, der wie menschliche Haut riecht, ebenso wie Fallen zur Eiablage. Hotspots liegen bislang im Raum Südhessen, im Landkreis Bergstraße etwa, im Main-Taunus-Kreis und im Kreis Groß-Gerau, erklärt die Veterinärin Elisa Stickler vom Landesamt für Gesundheit und Pflege.
Im letzten Jahr haben wir insgesamt 4.225 Tigermücken gefangen, also allein im Jahr 2022. Und ansonsten können wir noch sagen, dass wir insgesamt in 9 Landkreisen bis jetzt in Hessen die Tigermücke nachgewiesen haben.
Das ist der aktive Teil des Monitorings. Hinzu kommt ein passiver. Der besteht darin, dass die Wissenschaftler auswerten, was sie per E-Mail von der Bevölkerung erhalten. Fotos von verdächtigen Mücken zum Beispiel. Die Behörde hat dafür eine Tigermücken-Meldestelle eingerichtet unter klima@hlfpg.hessen.de. Hilfreich ist auch, dafür zu sorgen, dass die Tigermücken möglichst wenig Brutstätten finden. Deshalb sollte man Regentonnen abdecken und Pfützen in Blumenuntersetzern oder Ähnlichem ausleeren.
Die Tigermücke in Hessen über den ungebetenen Eindringling hat Reporterin Birgitta Söhling berichtet. Laute Gitarren, gröhlende Menschen, Stage-Diven, Bierduschen und vieles mehr. Freitag und Samstag steht in Villmar im Landkreis Limburg-Weilburg das Tellspells-Festival an. Einmal im Jahr stellt der Villmar Kult e.V. ein Punk-Rock- und Hardcore-Festival auf die Beine und mittlerweile kommen hier weltweit bekannte Bands aus der Szene ins kleine Dörfchen. Reporter Benjamin Müller hat sich das schon mal angeschaut.
Also erstmal müssen wir natürlich klären, wie das Tellspells Festival so klingt. Aber Vorsicht, die Musik ist nichts für schwache Nerven. Also eine Mischung aus Hardcore und Punkrock, aber das Festival könnte man auch liebevoll als Mini-Wacken bezeichnen. Also nicht wegen der Musik, da läuft beim Wacken ja Metal, aber die Stimmung, die ist ähnlich, weil auch hier das ganze Dorf mithilft, damit das Festival ordentlich läuft. 2004 hat alles angefangen und seitdem ist das Tellspells richtig gewachsen. Tim Fritsch ist im Orga-Team vom Filmerkult e.V. und erzählt mal.
Das erste Festival 2004 war ein Tag, ich glaube es waren 400-500 Leute hier. Es war ganz klein, wir hatten eine ganz provisorische Bühne, wir haben das alles fast schon blauäugig angegangen, aber mit viel Spaß und Elan.
Mittlerweile kommen an 2 Tagen jeweils 3.500 Leute und die internationalen Stars der Szene sind auch im kleinen Filmer am Start. Und damit das alles klappt, hilft eben das ganze Dorf mit.
So, das Kernteam ist der Filmer Kult e.V., der sich auch ganz bunt aus allen Ortsmitgliedern, Altersstrukturen zusammensetzt. Aber die Helfer hier, und das sind die Helfer während des Festivals, das sind 280 Personen aus dem Vereinsleben von Filmer, aus allen Vereinen, Feuerwehr, Gesangsverein, Teutonia, die alle hier uns unterstützen und ganz ehrenamtlich Thekendienst machen.
Seit ein paar Jahren ist auch das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Filmer fester Bestandteil des Festivals. Die laufen samstagmorgens über den Campingplatz und wecken die Leute zum Frühshoppen. Ja, und so klingt das Ganze dann. Gerd Hundeborn, der ist 79 und steht auch in diesem Jahr wieder hinter der Theke beim Tellspells. Er ist Vorsitzender des Gesangsvereins in Villmar. Und hört er die Tellspells-Musik eigentlich auch privat?
Privat nicht, aber hier macht es mir nichts aus. Weil hier sind wir in der Gemeinschaft, hier ist es toll. Hier hört jeder mit, also wunderbar.
Ja, und hat eigentlich mal jemand Jüngeres versucht, ihn mit direkt vor die Bühne zu nehmen?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Kannst du mal mitgehen?
Würde ich machen, ich habe keine Probleme.
Ja, also dann wissen wir ja, wo wir Gerd Hundeborn in diesem Jahr beim Tellspells finden. Und so helfen wirklich alle mit. In einem Jahr, da gab es Starkregen und da haben dann umliegende Bauern zum Beispiel Stroh rangekarrt, damit nicht alles im Schlamm versinkt. Und so läuft es eben mit allem, sagt Tim Fritsch vom Tellspells-Team.
Und das ist das Schöne, dass man natürlich dann hier vielleicht auch der Vorteil von Land, auf dem Land, kurze Wege hat, irgendjemand kennt einen und dann bekommt man die Hilfe, die man benötigt.
Über das Tellspells Festival in Villmar im Kreis Limburg-Weilburg, das am Freitag und Samstag stattfindet, hat Benjamin Müller berichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek zu hören.